Was mich am meisten erstaunt, ist, dass ich heute noch da bin und dass es mir gut geht und dass ich immer noch eine starke Verbindung mit Gott habe. Wir werden immer wieder an Grenzen kommen und unsere eigenen Schwächen erkennen. Und das ist dann für mich immer so ein Augenblick, wo ich überwältigt bin, auch von dem Vertrauen, das Gott mir gibt. Jesus nachzufolgen, das heißt eigentlich nicht, dass wir seine Taten jetzt reproduzieren, sondern wir müssen es lernen, aus der gleichen Quelle zu leben. Wir sind geschaffen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Und wenn wir das nicht praktisch erleben, dann werden wir immer getrieben werden.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute zum dritten Mal im Stream mit meinem Freund Norbert Bauer aus Schweden. Norbert und seine Frau Kathy sind seit knapp 50 Jahren verheiratet. Sie haben 7 erwachsene Kinder und waren 24 Jahre Missionare in Asien. Heute leben sie in Schweden, sind Teil der skandinavischen Vineyard-Bewegung. Hallo Norbert, ich grüße dich.
Hallo Christian.
Norbert, das ist so cool, dass wir jetzt dreimal nacheinander zusammen im Stream sind. Ich habe ganz viel gelernt und finde es total berührend, deinen Lebensweg immer wieder einfließen zu sehen, einfließen zu hören in die Themen.
Danke.
Wenn du zurückguckst auf deinen Lebensweg mit Jesus, was erstaunt dich eigentlich am meisten?
Was mich am meisten erstaunt, ist, dass ich heute noch da bin und dass es mir gut geht und dass ich immer noch eine starke Verbindung mit Gott habe. Mhm. Leider habe ich in den Jahren viele Geschichten mitverfolgt von Freunden, Bekannten, Kollegen, bei denen es nicht so ausgegangen ist. Das ist der Hauptgrund auch, warum ich mein Buch Voyage of Grace genannt habe, einfach die Gnade. Das ist einfach ein übergreifendes Thema in meinem Leben und ich weiß, ich habe das nicht verdient, aber ich bin dankbar dafür.
Das ist eine Sache, die mich auch sehr beschäftigt. Es gibt auch Freunde von mir, Kollegen, mit denen bin ich im Grunde gleichzeitig gestartet in den Glauben. Ich würde auch sagen, die sind genauso begabt jetzt von ihrem Menschsein gewesen, teilweise viel begabter als ich, also und trotzdem leben die heute nicht mehr in dieser Gnade Gottes, haben sich ganz von Jesus abgewandt oder haben einen ganz schrulligen Glaubensweg genommen. Woran liegen solche Sachen?
Ja, im Einzelnen weiß man das ja nie genau. Aber was ich gelernt habe in den letzten 15 Jahren ungefähr, ist eben gerade das Thema, über das wir sprechen. Also nicht, dass man sich dann um eine Krise kümmert, sondern dass man sich ein Stück weit vorbereitet auf die Krise. Ja, dass man dann einen Halt unter den Füßen hat, wenn es schwierig wird im Leben. Und das wird bei jedem von uns. Wir werden alle an gewisse Mauern gelangen. Und wenn wir dann eben dieses Fundament nicht haben, dann ist es sehr schwer, das zu überwinden.
Also Jesus spricht davon, Leute, baut euer Leben auf Stein, auf hartem Fundament, weil Stürme werden kommen, wie du auch richtig sagst. Und ein unsolides Fundament sind eben oft einfach religiöse Slogans, sind Masken, die wir tragen, sind Zeiten, wo wir unseren Glaubensballon, wo wir da einfach nur heiße Luft reinblasen, damit es gut aussieht für uns oder auch anderen gegenüber. Und was uns aber wirklich hilft, ist das Thema Nachfolge, eng bei Jesus bleiben, Vertrautheit, Verwandlung, Verantwortung leben.
Ja, genau so.
Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du dich erinnerst, wo du dachtest, wow, ich hab irgendwie in meinen Glaubensballon, da ist ganz schön viel heiße Luft drin, das sieht zwar gut aus, aber innerlich ist es gar nicht so voluminös, wie es nach außen aussieht.
Ja, es gab immer mal Zeiten, in denen die Arbeit einfach sehr intensiv war, zum Beispiel als ich eine Bibelschule geleitet habe in Kambodscha. Das Programm, das war sehr herausfordernd. Also von früh bis abend wirklich geackert. Und dann war nicht mehr viel Zeit übrig zum Bibellesen oder Beten. Und dann war die Gefahr da, dass man wirklich nur aus dem Druck heraus agiert hat und man sich eigentlich innerlich sehr, sehr leer gefühlt hat. Und das waren sehr gefährliche Momente. Und ich kann mir vorstellen, was passieren hätte können. Aber wie gesagt, die Gnade und ich denke, die Gebete von vielen Menschen um uns herum haben uns da und mich da durchgetragen.
Also kann es am Ende sein, dass der Erfolg und die daraus resultierende Einbildung, dass wir es eigentlich richtig gut machen, dass das am Ende ein Stolperstein ist in unserem Glauben.
Ja, das kann man so sagen, ja. Mhm. Wirklich.
Was hilft dir, nüchtern zu bleiben in deinem Glauben, to sober up und wirklich ja so einen echten Account von deinem Glauben immer wieder zu anzuschauen?
Wir werden immer wieder an Grenzen kommen und unsere eigenen Schwächen erkennen. Und das ist dann für mich immer so ein Augenblick, wo ich überwältigt bin, auch von dem Vertrauen, das Gott mir gibt, obwohl er meine Schwächen gut kennt, dass er mich immer noch herausruft, mir immer noch Möglichkeiten gibt, ihm zu dienen, ein Zeugnis zu sein. Obwohl, ja, wie gesagt, wir alle zerbrochen sind und ich mit meiner Zerbrochenheit eigentlich immer mehr konfrontiert werde, je älter ich werde. Und das ist für mich wirklich ein Anker. Nicht nur, dass er mich so liebt, wie ich bin, sondern er will mich sogar so gebrauchen, wie ich bin. Und das ist eben das, was die Schrift auch sagt. Er liebt es, die Schwachen dieser Welt zu benutzen, damit seine Stärke und seine Größe sichtbar wird. Und das ist wirklich so. Ich erkenne das in meinem Leben fast jeden Tag so.
Hast du Gott irgendwann mal wirklich die Erlaubnis gegeben, Gott, durchleuchte mich, prüfe mein Herz? Ich meine, ne, so ein berühmter Psalm so und man sagt den so auf, aber wirklich in der Tiefe Gott mal diese Erlaubnis gegeben zu sagen, sag mir Bescheid, sag mir, wie es aussieht.
Ja, absolut. Und es ist eigentlich auch eines von unseren Themen heute. Ich werde da noch einiges drüber sagen. Aber das ist genau das. Und davor haben wir alle Angst. Das ist nicht leicht. Aber ich habe gelernt, dass das ein Gebet ist, das Gott sehr gern beantwortet.
Ja, super schön. Und mir fällt noch so ein, als Fundament, dass man diese, dass man Gott wirklich bitten kann, einen zu durchleuchten, wirklich Gott bitten kann, zeig mir, wie es um mich steht. Das Fundament ist eigentlich die Erfahrung dieser Liebe Gottes, dieses tiefe Angenommensein, der Gedanke, Gott ist wirklich zufrieden mit mir. Und hier muss ich nochmal kurz Werbung machen für den Podcast um die Vaterliebe Gottes, auch mit dir. Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da weiter einsteigen wollt bei dem Thema, da hat Norbert richtig toll abgeliefert. Hört euch den anderen Podcast an. Aber jetzt erstmal Session 3, tun, was Jesus tat. Wir befinden uns in einer Serie mit dem Titel Jesus folgen, Vertrautheit, Verwandlung, Verantwortung, Erleben. In der ersten Session ging es um Nähe, mit Jesus sein. In der zweiten um innere Verwandlung, ihm ähnlicher werden. Heute sprechen wir über Verantwortung. Tun, was Jesus tat. Leben, wie Jesus gelebt hat. Nicht als Steigerung, nicht als Beweis geistlicher Reife, sondern als natürliche Folge, die aus der Nähe wächst und aus Verwandlung sichtbar wird. Jesus hat nicht nur beschrieben, sondern vorgelebt, wie Gott ist. Und er lädt uns ein, seinen Lebensstil einzuüben, also wie Gott auf Erden zu leben. Was uns antreibt, ist kein Erfolgsdruck, sondern Gottes Liebe, die ihren Weg in unser Umfeld sucht und in uns und durch uns erlebbar werden möchte. Norbert, Antrieb und Motivation für ein Leben mit Jesus. Was hast du neben der Liebe Gottes in deiner Nachfolge noch an Antrieben und Motivationen erlebt?
Leider muss ich sagen, war oftmals ein gewisses Pflichtbewusstsein. Ich bin einfach so erzogen worden. Also man macht seine Sachen zu Ende, man tut, was erwartet wird. Das muss dir nicht schlecht sein. Aber im geistlichen Bereich kann es natürlich dann wirklich zu einem künstlichen Charakter führen, wo man dann also nach außen hin wirklich gut aussieht, aber doch innerlich eigentlich sehr, sehr schwach dasteht. Und das, damit habe ich eigentlich mein ganzes Leben kämpfen müssen. Und da kam eben diese Erfahrung mit der Vaterliebe Gottes wirklich wie ein Hammerschlag in mein Leben und hat mir gezeigt, dass die treibende Kraft, das muss seine Liebe sein und nichts anderes.
Wir alle wünschen uns ja ein Umfeld, was uns antreibt, und das ist ja auch total toll. Und geistliche Community ist ja auch genau dafür da, dass wir uns gegenseitig anfeuern, dass wir uns gegenseitig zur Exzellenz auffordern. Trotzdem kann Gemeinde und Community auch Druck ausüben, dass wir uns vergleichen und dass die Motivation für unseren Glauben nicht mehr in der Liebe liegt, sondern eben, weil wir uns gegenseitig was beweisen wollen. Ist dir das passiert?
Ja, immer. Besonders, wenn man in einem Umfeld ist, wo vielleicht viel geistliches Leben existiert und man sich dann sofort mit anderen Menschen vergleicht, die vielleicht sehr stark in ihren Gaben hervortreten und man sich dann innerlich doch sehr klein fühlt und denkt, was muss ich tun oder was kann ich tun, um auch diesen Status zu erreichen, oder dass man sich dann auch einfach zurückzieht und denkt, also Gott kann mich halt doch nicht gebrauchen, so wie ich bin. Und das wäre dann einfach auch die falsche Entscheidung, ne?
Ja. Was verpassen wir, wenn wir beginnen, das geistliche Leben von anderen Menschen zu kopieren?
Ja, wir verpassen, dass wir doch im Grunde genommen alle ungleich sind, dass Gott uns wirklich zu einem bestimmten Zweck geschaffen und berufen hat. Und dass das eigentlich immer so die tiefe Frage unserer Seele sein müsste. Herr, was hast du dir gedacht, als du mich erschaffen hast? Wo passe ich hinein in deinen Plan? Und das muss ja nicht spektakulär sein. Aber das zu verpassen, wäre natürlich der größte Verlust, wenn wir denken, wir müssten die Rolle eines anderen Menschen spielen und dabei einfach unsere eigene Rolle völlig, völlig ignorieren.
Was hast du dir gedacht, als du mich geschaffen hast? Wow, super schöne Frage, Norbert. Danke, die nehme ich mit. Tun, was Jesus tat, unser Thema heute, klingt für mich schnell nach dem Spektakulären, nach Wundern, Heilungen, Befreiungen. Doch gerade diese Themen können uns schnell überfordern. Warum denken wir immer an das ganz Große und Spektakuläre, wenn wir über Jesu Lebensstil und seine Taten nachdenken? Was haben wir vielleicht missverstanden?
Ja, wenn wir die Bibel lesen, dann sind das eben die Dinge, die herausstehen. Die Wunder, die Zeichen, eben Dinge, die unmenschlich sind. Aber wenn wir dann zwischen den Zeilen lesen, dann erkennen wir, dass Jesus noch viel, viel mehr getan hat. Jesus nachzufolgen, das heißt eigentlich nicht, dass wir seine Taten jetzt reproduzieren, sondern wir müssen es lernen, aus der gleichen Quelle zu leben. Er hat gelebt in seiner tiefen Verbundenheit mit dem Vater. Er hatte eine innere Freiheit, er hatte einen geformten Charakter, den haben wir nicht. Seine Taten waren das Ergebnis seines Lebens mit dem Vater, also kein religiöses Pflichtprogramm. Und wenn wir hören, tu, was Jesus tat, dann denken wir oft, ich muss mehr leisten. Dann schauen wir auf eine Forderung und nicht auf eine Frucht. Und wenn unser Charakter sich wirklich verändert, dann wird eben dieses Handeln auch dann automatisch folgen.
Wir schauen auf eine Forderung und nicht auf eine Frucht.
Ja. Ja, eben dieser Druck. Zum Beispiel, ich kann das kurz erzählen, wie das bei mir war. Als Neubekehrter damals, 18 Jahre alt, ich habe zum ersten Mal konkret angefangen, Bibel zu lesen. Und da habe ich die Apostelgeschichte durchgelesen auf dem Weg zur Arbeit. Und ich war überwältigt von all dem, was da geschah. Und mein erster Gedanke war, das möchte ich auch erleben. Weil wenn ich das dann verglichen habe mit der Gemeinde, in der ich damals war, dann war das eben ein Riesenunterschied. Und ich habe mir damals so gewünscht, Herr, und ich habe das auch so gebetet, Herr, ich möchte das alles erleben. Und es ist interessant, dass Gott auch solche Gebete hört. Also er hat mich das erleben lassen dann viele Jahre später, besonders eben in unserer Zeit in Asien. Aber was ich eben dann immer wieder, was ich dabei vergessen habe, als ich dann diese Dinge erleben durfte, dann war ich eigentlich ein Stück weit enttäuscht. Weil ich habe dann gedacht, wenn ich das sehe, dann bin ich verändert. Wenn ich das sehe, dann wird sich alles in meinem Leben verändern. Und ich musste mit Schreck feststellen, dass das eigentlich nicht stimmte. Mein Charakter war noch genauso kaputt wie vorher. Natürlich im Augenblick, wenn du einen Menschen siehst, der geheilt wird, oder wir durften sogar miterleben, wie einer von den Toten auferstand, dann stärkt das den Glauben unwahrscheinlich. Man ist fast euphorisch. Aber dann kommt der Alltag zurück. Man wird sehr schnell wieder auf den Boden zurückgeholt und erkennt, ja, das hat mich jetzt eigentlich nicht verändert. Das hat mich ermutigt, das hat mich angetrieben, aber das ist nicht das, was ich eigentlich möchte oder was ich mir eigentlich wünsche.
Ja, ich hatte gerade ein Gespräch mit jemand aus meiner Familie, der so seinen Glauben noch findet, ganz doll, in so einer Findungsphase ist. Und ich habe so gesagt, hey, was würde dir helfen, um wirklich deinen Glauben erstarken zu lassen, um in die Gewissheit zu kommen? Und die Person meinte, ja, also wenn ein Engel vor mir auftaucht mit Feuerschwert und ein Blitz kommt und jemand aus dem Rollstuhl aufsteht, dann wüsste ich ja, Gott ist real und so ist es alles. Hm. Und ich musste so lächeln, dachte so, ich erinnere mich an eine Lebensphase, wo ich genau diese Antwort gegeben habe. Hm. Aber ich habe diese Dinge erlebt und es hat mein Glauben in dem Sinne, genau wie du sagst, nicht fundamental gefestigt. Es war wichtig in dem Moment und es war vor allen Dingen angebrachte Momente. Aber was mich wirklich verändert hat, sind andere Dinge, auf die ich heute zurückschaue, sind im Grunde Rhythmen. Hm. Rhythmen im Leben mit Gott und im Grunde die tiefe Offenbarung der Liebe und Annahme Gottes über einen langen Zeitraum aber.
Ja. Genau, also wenn wir nur auf diese Power-Momente schauen, dann vergessen wir eigentlich das, was uns am allerwichtigsten ist, und das ist die Gegenwart Gottes. Mhm. Wir sind erschaffen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das war das, wonach ich mich eigentlich gesehnt habe als junger Mensch. Aber ich dachte, das wären die Zeichen und Wunder gewesen. Aber das war es nicht. Was mir größer geworden ist als alles andere, ist wirklich, ich sehne mich nach der Gegenwart Gottes. Mhm. Mehr und mehr und mehr. Und ich denke, dass das eigentlich der Schlüssel ist für unser geistliches Leben. Wir sind geschaffen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Und wenn wir das nicht praktisch erleben, dann werden wir immer getrieben werden von einem inneren Hunger. Und das kann gut sein, weil der uns in die richtige Richtung treibt, hoffentlich. Aber das ist dann einfach wie ein Schatten über dem Spektakulären. Wir suchen seine Nähe, wir brauchen seine Nähe.
Ja, hat ja auch eine Logik in sich. Wenn wir mit Gott sind, im Himmel, in Anführungszeichen, wird es keine Zeichen und Wunder mehr geben. Aber seine Nähe, das wird das Zeichen sein.
Ja.
Wir haben eben schon angeteasert, Jesu geistliche Rhythmen, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Und Jesu geistliche Rhythmen, seine Lebensart, kommt uns vor wie der Boden, auf dem sein Handeln dann wächst. Welche Lebensrhythmen, geistlichen Rhythmen von Jesus stechen für dich besonders heraus?
Ich denke, am meisten ist das einfach sein Gebetsleben, dass er ganze Nächte wirklich im Gebet verbracht hat. Und jeder, der das mal versucht hat, weiß, wie unheimlich schwierig das eigentlich ist. Und das andere war, ja, er hat 40 Tage gefastet. Ja, ich habe das auch mal versucht. Nie mehr wieder.
Wie viele Tage hast du durchgehalten?
Ich habe 40 Tage.
Wow, du hast 40 Tage gefastet, Norbert, das finde ich enorm.
Ja, aber ich habe das nicht getan, um irgendetwas bei Gott zu erreichen. Das war eine Phase, wo Gott mich ins Fasten hineingeführt hat. Mhm. Ich habe als junger Mensch immer Angst gehabt vor dem Fasten. Ich habe dann, ich kann mich erinnern, wir mussten auf der Bibelschule mal 3 Tage fasten und das war das Schrecklichste, was ich je erlebt habe. Aber dann Als wir in Thailand lebten, geschah etwas, was mich bewegt hat. Und zwar habe ich sehr starke Schmerzen in meinem linken Ellbogen bekommen. Und das hat bedeutet, ich konnte nicht mehr Gitarre spielen. Und ich habe damals in der Gemeinde auch viel Anbetung geleitet. Und das hat mir, ich bin dann zum Arzt gegangen und ich habe dann auch einige Kortisonspritzen bekommen und so. Aber der Schmerz kam immer wieder zurück. Und ich habe dann wirklich Gott angefleht. Herr, hilf mir. Und dann kam dieser Eindruck, ich soll lange fasten, was ich noch nie gemacht hatte. Also wie gesagt, 3 Tage, das war das höchste aller Gefühle. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 2 Wochen gefastet. Der Schmerz war weg und ist nie mehr zurückgekommen.
Wow.
Und dann habe ich das als eine jährliche Praktik gemacht, also jedes Jahr eine lange Fastenzeit und habe mich dann eben gesteigert von 2 Wochen auf 3 Wochen und dann einmal 40 Tage. Heute tue ich das nicht mehr. Mhm. Heute habe ich eine andere Praxis. Ich faste einen Tag per Woche, in der Woche. Und das hat mit der Gesundheit zu tun. Ich muss etwas Medikamente nehmen wegen meinem Herz und so. Und so eine lange Fastenzeit wäre für mich im Augenblick vielleicht nicht angesagt.
Ja, ja. Ja. Ja, Fasten, super spannendes Thema. Habe ich auch eine schöne Horrorstory zu, aber auch Erfolgsmomente. Yeah. Ich habe tatsächlich, meine Praxis ist genauso wie du, Norbert. Wenn ich mich gerufen fühle, und bei mir geht es wirklich nur, wenn ich den inneren Ruf höre. Also jetzt zu sagen, ich mache das einfach, das klappt von meinem Körpertyp überhaupt nicht, weil ich so einen niedrigen Blutzucker habe. Da klappe ich zusammen. Aber wenn ich mich gerufen fühle, dann habe ich einen Tag, wo ich nichts esse in der Woche. Und das tut mir dann super gut. Und das sind auch Tage, wo ich ganz effektiv bin im Gebet, in der Nähe mit Gottes. So. Du hattest eben auch vorher gesagt, der geistliche Rhythmus von Jesus, der dich wohl am meisten beeindruckt, ist Gebet. Gib mal eine ganz kurze Definition. Was bedeutet Gebet für Norbert Bauer? Weil dieses Wort ist so wirklich so ein, wir benutzen es so viel, wir müssen beten und betet und Gebet, bla bla bla. Und ich glaube, ganz viele Jesus-Nachfolger haben ein schräges Bild, wenn wir über Gebet sprechen und sehen eigentlich sowas wie flehenhaftes Bitten vor Gott und das ist Gebet oder so. Gebet ist ja eher wie so ein Teller mit ganz vielen Früchten drauf. Was für Früchte liegen auf dem Teller, Norbert, bei dir?
Gebet darf nie ein moralischer Druck sein. Gebet darf nie irgendwie ein Schlüssel sein, um etwas von Gott zu erzwingen. Obwohl wir natürlich für Dinge beten dürfen und sollen. Das ist ganz klar. Ich habe es doch irgendwie geschafft zu lernen, dass das Gebet wirklich eine Unterhaltung ist mit Gott. Also wirklich, ein Hören und ein Reden und manchmal auch wirklich still sein. Und ich weiß ja nicht, wie das war bei Jesus, als er diese Nächte da auf dem Berg verbracht hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht die ganze Zeit gesprochen hat, sondern ich bin sicher, er hat sehr viel gehört. Und für mich ist Gebet heute eigentlich viel mehr das Sein mit dem Vater sein, mich zu öffnen, damit ich hören kann. Ihm Dinge zu sagen, die vielleicht völlig belanglos sind, aber mit ihm einfach alles teilen, so wie ich es mit einem guten Freund tun würde. Und das hat bei mir lange gedauert, das so zu lernen. Und ich bin sicherlich auch kein Riesenvorbild, was das angeht. Aber es ist doch etwas, was einfach mit der Zeit wächst.
Ja. Gebet als Unterhaltung mit Gott und als Lebensstil, wo wir alles mit Gott teilen. Finde ich super. Das ist sehr gut. Nehme ich so mit. Ja. Wir reden über Lebensrhythmen Jesu. Warum haben denn so unscheinbare Dinge wie zum Beispiel ein Fastentag oder der Sabbat, Stille oder eben Gebet, also die Unterhaltung mit Gott, eine so formende Kraft für uns?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass unser Charakter eigentlich durch Wiederholung wächst. So vieles in unserem Leben geschieht durch Wiederholung. Und diese Praktiken, die greifen dort an, wo wir normalerweise unbewusst leben. Also sie greifen unsere Gewohnheiten an, unsere Reaktionen, unser Weltbild. Sie formen nicht das äußere Verhalten, sondern eine innere Ausrichtung. Diese Praktiken, sie korrigieren gewisse Fehlprägungen, die wir alle in uns tragen. Zum Beispiel der Sabbat widerspricht unserer Leistungsidentität. Oder die Stille, die entlarvt dann eine innere Unruhe. Oder das Gebet, das löst dann auch eine gewisse Illusion von Kontrolle. Ich gebe dann wirklich meine Kontrolle ab. Oder die Gemeinschaft, die Jesus auch praktiziert hat, sie konfrontiert uns mit unserem Egoismus. Also die greifen genau dort an, wo wir normalerweise nicht hinschauen.
Sehr schön. Viele dieser geistlichen Rhythmen werden heute so im Zusammenhang, wenn wir Jesu Leben ausklammern, unter dem Stichwort Achtsamkeit zusammengefasst. Wo berühren sich Achtsamkeit und die Lebenspraxis Jesu und wo liegt denn der entscheidende Unterschied?
Also ich würde sagen, wenn eine Praxis uns mehr öffnet für Gott, dann ist sie gesund. Aber wenn sie sich mehr mit der eigenen Leistung beschäftigt, dann wird es problematisch. Das ist für mich der größte Unterschied.
Also die Achtsamkeit würde fokussieren, dass wir eine innere Präsenz erlangen, in der Selbstwahrnehmung wachsen, was grundsätzlich ja nichts Schlechtes ist. Aber die Lebenspraxis Jesu würde darüber hinausgehen und die Beziehung zum Vater öffnen.
Genau. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir auch nach einiger Zeit leise Veränderungen erkennen. Zum Beispiel, ich werde etwas mehr geduldig oder ich reagiere nicht immer so negativ, wie ich das normalerweise tue. Oder ich habe eine größere Barmherzigkeit oder eine tiefere Gelassenheit. Es handelt hier nicht um eine Perfektion, die werden wir nie erreichen, aber es handelt um eine Richtung, die Richtung eben zum Vater hin. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Also reine Achtsamkeit würde uns zwar mit dem Menschsein tiefer verbinden, was grundsätzlich gut ist, aber nicht unbedingt mit dem Vater verbinden. Und das wäre ja unser Ziel, in dieser Verschmelzung mit dem Geist Gottes daraus zu leben.
Ja, genau.
Wenn wir über die Lebenspraxis und die Lebensrhythmen Jesu sprechen, dann sagen wir oft, wir wollen das einüben, anstatt einfach nur zu versuchen, es nachzumachen. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Einüben, zwischen Training und einfach religiösem Try Hard?
Ja, dieses Training, das will also eine Verwandlung. Try Hard will etwas beweisen. Das Training fragt mich, wie kann mein Charakter geformt werden? Tryhard fragt, bin ich gut genug? Sehen andere, wie ernst ich das meine? Das eine ist wachstumsorientiert, das andere identitätsgetrieben. Training geht davon aus, ich bin angenommen, deshalb übe ich. Tryhard denkt, wenn ich nicht genug tue, werde ich nicht angenommen. Ja. So, man könnte es so eigentlich zusammenfassen. Training übt aus Liebe. Tryhard kämpft um die Liebe.
Ja.
Also darum geht es im Grunde genommen.
Ja.
Wir wollen eine Verwandlung mit Gott. Aber Try Hard, das kann eigentlich oft nur eine religiöse Selbstoptimierung bringen, ohne die Ruhe und die Nähe Gottes dabei zu spüren.
Wie können wir einen Menschen, der im religiösen Try Hard festhängt, ermutigen, zum Training überzugehen?
Ich denke, unsere eigene Geschichte ist immer der Schlüssel dazu. Denn wir alle haben es ja versucht, uns aus eigener Kraft zu verändern. Und wir alle haben das miterleben müssen, dass das einfach nicht funktioniert. Und ich denke, die Motivation, die ich einem anderen geben kann, ist einfach meine eigene Geschichte zu erzählen, wie es bei mir gelaufen ist und was bei mir geholfen hat und was eben nicht geholfen hat.
Ja, und das ist ja so eine ganz feine Linie, wo wir uns bewegen, ne? Zwischen ich streng mich an, ich versuche es und ich bin halt im Trainingsprozess. Wie können wir erkennen, dass wir auf der richtigen Seite dieser Linie sind?
An den Früchten. Also was bringt es mir, was ich tue? Zum Beispiel, das war für mich auch die Frage damals, als ich das Fasten praktiziert habe. Was bringt es mir? Tue ich das, um mir etwas zu beweisen oder anderen etwas zu beweisen? Ich werde oft kritisiert darüber, weil ich so offen über mein Fasten spreche und die Leute sagen, aber jetzt hast du deine Belohnung verloren. Aber ich habe es nie wegen der Belohnung getan.
Wow, ja, super, sehr schön. Sehr gut. Ja, ist lustig, ne? Sagt man immer so. Aber blöder Spruch, genau, weil wenn wir es wegen der Belohnung tun, dann ist umsonst im Grunde. Huh?
Ja, genau. Also,
okay. Jesu Lebensweise, Jesu Rhythmen einüben. Wie hast du gelernt, das einzuüben? Wer oder was hat dir dabei substanziell geholfen?
Ja, also wie ich schon vorher erzählt habe, ist das für mich ein relativ neues Thema. Also jetzt ungefähr seit 15 Jahren habe ich mich damit beschäftigt und es fing an mit einer Einladung zu einem Spiritual Formation Retreat. Wir haben damals in Thailand gelebt und wir wurden eingeladen, nach Indonesien zu fliegen, um an so einem Retreat teilzunehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, worum es dabei ging. Aber wir wurden eingeladen, okay. Uns wurde sogar der Flug bezahlt und ich dachte, da gehen wir hin. Und ich war dann so überrascht, ich dachte, das wäre eine Riesenkonferenz, aber wir waren etwas über 20 Leute, Missionare, Leiter aus den verschiedenen asiatischen Ländern. Und dann war da eben ein kleines Team aus den USA, die dieses Programm geleitet haben. Sie haben uns dann ganz einfach durch kleine Übungen genommen, wie Lectio Divina und verschiedene Praktiken. Und es war alles neu für mich. Aber ich habe das miterlebt und mitgenommen und habe dann die große Frage, die kam dann in mir hoch, warum habe ich das jetzt erst erfahren? Warum habe ich da nie früher nachgedacht über diese Sachen? Also das war für mich der Start, wirklich mich mit diesem ganzen Thema mehr zu befassen. Und da habe ich dann Hilfe bekommen durch Freunde, Bücher. Zum Beispiel Charles Bellow, das Buch, das du übersetzt hast, hat mir sehr viel geholfen. Nicht nur, weil das Buch gut ist, sondern weil Charles eigentlich einer meiner besten Freunde ist. Und ich das dann so persönlich auch miterlebt habe, wie er in dieses Thema hineingefunden hat. Ja, und ich bin ein Student. Ich lese viel, ich studiere viel, ich höre Podcasts. ich habe viel Gemeinschaft. Und das hat mir auch sehr geholfen. Und eines von den Praktiken, das wir damals praktiziert haben bei diesem Retreat, hat mir unwahrscheinlich geholfen. Und das war, eine geistliche Timeline zu bauen. Also zurückzuschauen über mein Leben und alle Punkte festzulegen, wo hat sich bei mir geistlich etwas bewegt. Und das hatte ich vorher nie getan. Aber das war für mich dann so ein Augenöffner zu sehen, oh, da hat Jesus ja schon vor langer, langer Zeit angefangen. Ich habe das nur nicht kapiert. Oder er hat Dinge getan, die ich damals nicht einordnen konnte, die jetzt völlig Sinn machen. Das ist also für mich, das war für mich ein Riesendurchbruch. Es ist auch etwas, was ich immer wieder praktiziere, wenn ich dann selbst Retreats leite, dass ich die Menschen in diese Übung hineinführe, weil es eben für mich persönlich sehr, sehr, sehr viel gebracht hat.
Also es gibt so ein bisschen ein Vorher und Nachher. Ich finde das ganz spannend. Du sagst, okay, da war diese eine Retreat, da hat sich für mich wirklich das Leben mit Jesus nochmal ganz neu eröffnet. Sag mir nochmal, was war der größte Change? Was war der Fokus deines Jesus Lebens vor dem Retreat und dann, was hat sich entwickelt nach diesem Retreat?
Ja, das habe ich früher schon angedeutet. Also vorher dachte ich eben, dass meine innere Verwandlung eben sehr automatisch geschieht, dass ich daran eigentlich nicht beteiligt bin. Und durch diesen Retreat und diese Übungen habe ich erkannt, doch, ich bin beteiligt. Ich bin eingeladen, an meiner eigenen Veränderung mitzuwirken. Und ich habe gelernt und erkannt, dass Gott oder dass der Heilige Geist das so, wie soll ich das sagen? Er zwingt uns nie irgendetwas auf, sondern er lädt uns wirklich ein, mit ihm zusammen Dinge anzugehen. Und das war für mich eigentlich der Aha-Moment, der größte Aha-Moment. Ah, so ist das. Und dann habe ich mich dem hingegeben. Und das war eigentlich dann der Durchbruch, kann man sagen, in dem sich vieles verändert hat für mich.
Du hast eben schon zwei Stichworte gegeben. Einmal diese Timeline, die du gemacht hast, dann Lectio Divina. Was so an geistlichen Übungen und an den Rhythmen von Jesus hat dich noch berührt? Welche stechen für dich heraus?
Ja, also wenn man diese Bücher liest, dann ist es ja eine lange Liste von Praktiken, die man da benutzen kann. Und ich muss ehrlich sagen, manche haben bei mir nie richtig funktioniert. Ich habe sie alle probiert. Aber die, an denen ich hängen geblieben bin, das ist also zum Beispiel die Lectio Divina. Mein Bibellesen war vorher wirklich sehr, ja, ich war immer auf Information aus. Ich wollte einfach lernen. Und das ist an sich nicht schlecht. Aber ich habe dabei völlig verpasst, dass man die Bibel ja auch lesen kann, um wirklich von Gott zu hören, konkret zu hören. Und das musste ich lernen. Und das war für mich fantastisch.
Stell einmal ganz kurz die Übung vor, Norbert.
Ja, also anstelle von jetzt vielleicht, wie ich das früher getan habe, viele Kapitel pro Tag zu lesen, versuchen sie zu verstehen, versuchen eine Art Theologie daraus aufzubauen. Im Gegensatz dazu, diese Lectio Divina geht darum, dass man einen kurzen Abschnitt liest und dass man wirklich es lernt, darüber zu meditieren, also tief nachzudenken, Gott zu bitten, vielleicht sogar bestimmte Wörter oder Sätze hervorzuheben. Und sieht man sich dann tiefer hinein, wie geht, warum ist jetzt dieses Wort für mich bedeutsam? Was willst du sagen, Gott? Dass ich dann wirklich auch ins Gebet gehe und diese Unterhaltung mit Gott gehe. Was willst du mir jetzt eigentlich zeigen? Und da kann man dann manchmal aus einem einzelnen Vers viel mehr herausnehmen als vielen Kapiteln, die man einfach nur so durchliest, damit man dann den Plan abhaken kann. Und das war für mich eben neu und das ist etwas, was ich lernen musste. Und heute praktiziere ich eigentlich beides. Also ich lese immer noch, um zu lernen. Ich denke, dass das grundauf okay ist. Aber dann mich gleichzeitig immer wieder mehr dafür öffne, Herr, was willst du mir heute durch den Text zeigen? Was willst du mir sagen? Was soll ich lernen? Was kann ich weitergeben? Und das ist also eine ganz, ganz wichtige Übung für mich geworden.
Lectio Divina, Bibel lesen als wirklich Portal in die Gegenwart Gottes und in die direkte Unterhaltung mit Gott, statt Bibel lesen, um Theologien zu entwickeln, Dogmatiken zu entwickeln, um Wissen über Gott anzuhäufen.
Ja, genau. Ja.
Super. Was hat dir noch geholfen an Übungen?
Die zweite Übung, die ich jetzt völlig integriert habe, das ist eben das sogenannte Examen. Und ich praktiziere das jeden Abend, bevor ich einschlafe, manchmal kürzer, manchmal länger. Aber einfach, dass ich den Tag nochmal durchgehe. Und ich persönlich fange dann immer gern mit dem Negativen an, damit ich dann mit dem Positiven abschließen kann. Aber die Ordnung ist eigentlich, es spielt keine Rolle. Also ich gehe durch den Tag, was war heute schwer? War es eine Unterhaltung? War es ein körperliches Problem? War es eine Enttäuschung? War es das schlechte Wetter? was es immer war, und einfach versucht, nochmal dahin zu gehen, was war eigentlich los, was ist eigentlich geschehen, warum hat mich das negativ berührt. Mir aber dann selbst auch sagen, aber Gott, du warst mit dabei, du kennst das, du weißt das. Das ist nicht im Verborgenen, du hast meine Gefühle miterlebt, du hast meinen Schmerz miterlebt, du kennst meine Enttäuschung, du kennst meinen körperlichen Schmerz. Und das dann einfach so abzugeben, das schafft also einen schönen Abschluss für mich, gerade einfach dann das Negative, einfach, ja, wie man so sagt, an den Fuß des Kreuzes zu legen. Das klingt jetzt sehr religiös, aber ich stelle mir das dann so vor. Und dann natürlich, dann gehe ich in das Positive hinein. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, weil wir nehmen einfach so viel an. Das gute Essen, die schöne Unterhaltung, der Spaziergang im Wald, die Freude an der Schöpfung, die Freude an schöner Musik. Wir nehmen das einfach so hin, das muss so sein, aber es muss nicht so sein, sondern wir dürfen dafür dankbar sein. Und das hat dann bei mir wirklich bewirkt, dass mein Herz ist mir dankbar geworden dadurch. Und mir fällt auf, dass Gott mich so segnet. Ich habe das früher gar nicht mitbekommen, wie sehr er mich gesegnet hat. Und das ist dann für mich auch ein einfach sehr schön, das so auszudrücken und ihm zu danken. Ja, und da gibt es viele verschiedene Variationen zu dieser Übung. So ist das, wie ich das mache im Augenblick. Und manchmal geht das ein paar Minuten und dann schlafe ich ein. Und manchmal geht das 20 Minuten, ja, je nachdem. Aber das ist für mich eine Gewohnheit geworden, an die ich nicht mehr denken muss, sondern das ist jetzt so normal wie das Zähneputzen am Abend. Sobald mein Kopf das Kissen berührt, dann gehe ich dorthin.
Wow, richtig gut. Ja, das Examen von Ignatius, für mich auch eine der Top-Übungen. Witzigerweise im Grunde eine klassische Achtsamkeitsübung. Also zu sagen, was hat mir heute gut getan? Was war heute belastend für mich? Wo eben der Unterschied ist und wo wir aus der reinen Achtsamkeit oder über die reine Achtsamkeit hinweggehen, ist dann eben Jesus mit reinzunehmen. Und wie du schon sagst, Jesus das zu übergeben oder diese guten und schlechten Momente auch zusammen mit ihm nochmal anzuschauen oder aus seiner Perspektive anzuschauen. Ja? Mhm. Sehr, sehr schöne Übung. Genau. Ja. Gibt es noch eine Übung, die dich bewegt hat?
Ich habe verschiedene Gebetsübungen ausprobiert. Dieses Atmen, Ein- und Ausatmen. Ich mache das manchmal, wenn ich spazieren gehe oder so. Aber das sind eigentlich die, an denen ich hängen geblieben bin, mehr oder weniger. Ja. Ja. Dann habe ich eine eigene Übung gebaut. Ich habe das schon erwähnt, dass ich mich jeden Morgen, wenn ich aufwache, ganz konkret Gott hingebe. Und das kam aus der Notwendigkeit heraus, dass ich gemerkt habe, also ich möchte jeden Tag die Entscheidung treffen, heute will ich dir nachfolgen, Jesus. Und da habe ich diese Praktik entwickelt, dass ich dann, sobald ich aufwache, mein erster Gedanke wirklich dahin geht. Also heute will ich für dich leben, heute will ich, dass du mein Herr bist, heute will ich, dass du meine Gedanken führst, dass du meine Worte führst. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig geworden. Also man kann im Grunde sagen, dass ich mich jeden Tag neu bekehre.
Mhm. Super. Und das machst du morgens, gleich nach dem Aufstehen, so als Einstieg in den Tag?
Ja, und ich musste das eben auch einüben. Und das habe ich so gemacht, dass ich mir am Anfang so ein Post-it-Dings an die Wand gehängt habe, damit ich das gleich sehe, wenn ich früh morgens aufwache. Aha, ja genau, das musst du tun. Das heißt muss, das will ich tun. Ja. Aber dann mit der Zeit wird alles zur Gewohnheit.
Ja.
Und das ist dann ist es kein Problem. Mhm.
Für mich ist das auch einer der Schlüssel bei diesen geistlichen Übungen, ist Gewohnheit zu entwickeln, nicht über Disziplin zu gehen, sondern über Gewohnheit zu gehen. Das heißt zu sagen, ich mache das jetzt mal 10 Tage, ich mache das 2 Wochen und dann wird es zur Gewohnheit. Und ich muss eben wie beim Zähneputzen einfach nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Ja. Gibt es geistliche Übungen, die für dich nicht gut funktioniert haben oder Dinge, die dich einfach nicht ansprechen?
Ich denke da direkt an dieses sogenannte Centering Prayer. Mhm. Das haben wir damals auch gelernt bei diesem Retreat. Und ich habe das dann öfters versucht zu praktizieren. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das hilft mir nicht so sehr. Also ich komme da nicht hin, wo ich eigentlich hin möchte. Und ich habe es eigentlich jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr praktiziert. Das ist so das, was mir jetzt spontan einfällt.
Ja. Centering Prayer, witzigerweise bin ich ein Riesenfan von. In den letzten 4 Jahren, das ist wahrscheinlich die geistliche Übung, die mich am meisten getragen hat. Aber ich kann total gut verstehen, wenn man damit struggelt, weil es doch sehr, also man hat wenig zum Anfassen. So, ich kann kurz die Übung erklären. Es geht eigentlich darum, dass man wirklich still wird und dass man sich ein Wort vergegenwärtigt, was man ganz stark mit Gott verbindet, was man als Symbol für Gott stehen lässt. Und dass man still wird und dann jeden Gedanken, der aufsteigt, mit diesem Wort beantwortet. Das heißt, zum Beispiel wäre das Wort vielleicht Vater oder Papa oder Erlöser oder Versorger, was eben gerade in meine Lebensphase Sinn ergibt. Und ich sitze einfach still da und die Gedanken, die aufsteigen, und die steigen ja auf, die beantworte ich mit diesem Wort. Und wenn ich das eine Zeit lang mache, merke ich irgendwann, dass die Gedanken, die aufsteigen, immer ruhiger werden und dass eigentlich nur die Gemeinschaft mit Gott bleibt und sehr, sehr kostbare Mikromomente entstehen, wo man eine unfassbare Nähe und Klarheit mit Gott erfährt. In der Regel kommen dann irgendwann wieder die Gedanken ins Spiel und dann fängt man eben wieder an, mit diesem Wort zu beantworten. Ja, genau, das Ganze kann man so 20 Minuten ganz gut machen. Für mich eine ganz, ganz, ganz starke Übung, brauche aber wiederum auch Übung und auch ein ruhiges Umfeld, ja. Sehr schön, genau. Ja, du hast einen Shift erlebt, als du gemerkt hast, ich möchte tun, was Jesus getan hat, bedeutet, ich möchte Jesu Lebensstil übernehmen. Und dieser Lebensstil bedeutet nicht nur Zeichen und Wunder zu tun und für Kranke zu beten, bedeutet nicht nur barmherzig zu leben, sondern bedeutet einfach zu schauen, Jesus hat sich zurückgezogen, um mit seinem Vater zu sein. Jesus hat meditiert. Jesus hat geistliche Übungen gehabt, zum Beispiel auch das Leben in Gemeinschaft, die ihm ermöglicht haben, dann als Reich Gottes Person auf Erden zu leben oder als Botschafter, als Agent des Reiches Gottes zu leben. Ja. Woran merken wir, dass diese geistlichen Übungen, über die wir jetzt gesprochen haben, uns wirklich frei machen? Und wann könnten sie kippen in Druck oder Gesetzlichkeit?
Ja, es ist möglich, dass wir uns manchmal selbst viel zu ernst nehmen und dass wir dann einfach auch sehr schnell dabei sind, aufzugeben, wenn wir nicht sofort eine Veränderung erkennen. Und dann ist oft der Gefahr, dass wir dann eben ganz aussetzen und sagen, nee, das funktioniert nicht für mich. Aber ich habe etwas gelernt, was mich wirklich, wirklich stark getragen hat. Und ich habe das vorher kurz erwähnt. Ich habe es gelernt, auf Einladungen zu achten. Also ich erlebe das wirklich, dass Gott mich manchmal ganz konkret einlädt in ein gewisses Thema hinein oder in eine von meinen Schwachheiten hinein, wo er mich jetzt durchtragen möchte. Und das kommt aus der Frage heraus, wofür spüre ich gerade meinen größten inneren Mangel? Warum bin ich unruhig? Warum bin ich erschöpft? Warum bin ich so reizbar zum Beispiel? Denn ich habe eine Geschichte, die das vielleicht etwas erklärt. Ich habe vor einigen Jahren als wir noch in Stockholm gelebt haben, einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich habe mehrere gemacht, weil das ein Thema ist, was mich interessiert. Aber dieser Test, der hat mich sehr stark berührt, weil das Resultat gezeigt hat, dass eigentlich mein Grundproblem mein Ärger ist. Und ich habe das automatisch gleich abgelehnt. Also ich bin doch nicht ärgerlich. Ich habe den Test dann nochmal gemacht mit dem gleichen Resultat.
Ja.
Eigentlich wollte ich ihn dann ganz aufgeben, aber alles andere hat so gut gestimmt an dem Test. Also ich habe mich wirklich wiedererkannt. Mhm. Ich dachte, jetzt musst du mir helfen. Ich glaube nicht, dass ich dafür bekannt bin, ein ärgerlicher Mensch zu sein. Natürlich ärgere ich mich genau wie jeder andere, weil ich habe das nie als ein Hauptproblem gesehen, sondern eben als ein menschliches Zeichen, dass man sich über Sachen ärgert. Und meine Kinder und meine Frau, sie können das bezeugen. Aber ich musste dann wirklich tiefer hineingehen und ich habe dann wirklich ganz konkret gefragt, Herr, jetzt musst du mir helfen. Stimmt das so? Und wie ich vorher gesagt habe, das ist ein Gebet, das Gott immer sehr gern beantwortet. Also wenn wir manchmal Probleme damit haben, dass Gott unser Gebet nicht beantwortet, dann kann ich das wirklich empfehlen. Bet einfach mal, Herr, zeig mir, was bei mir nicht stimmt. Das ist ein Gebet, das Gott eigentlich sehr schnell beantwortet. Und er hat auch dieses Gebet dann sehr schnell beantwortet, und zwar schon am nächsten Tag. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Teilzeitbeschäftigung an der internationalen Schule in Stockholm als Lehrer. Und das bedeutete, dass ich dann früh morgens mit dem Auto zu einem Einkaufszentrum fahren musste und dort eingestiegen bin in einen Regionalzug, der mich in die Stadt geführt hat. Und das Problem war mit diesen Zügen, die fahren eben nicht so oft wie die U-Bahn. Und wenn du einen verpasst, dann musst du eine halbe Stunde warten. Aber ich habe das immer gut hingekriegt, bis an jenem Morgen nach dem Gebet, als ich dann hinter einem Auto herfuhr, der im Schneckentempo 30 fuhr, wo man eigentlich 50 fahren darf und keine Möglichkeit zu überholen. Und ich wusste, also wenn ich jetzt nichts mache, dann verpasse ich meinen Zug. Und da war es plötzlich. Es stieg in mir auf und der Heilige Geist sagt, schau, da ist es. Da ist es. Ich habe mich so geärgert über diesen Fahrer oder Fahrerin. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann habe ich versucht, mit Gott zu verhandeln. Aber Herr, das ist doch normal, dass ich mich jetzt ärgere. Ich will doch pünktlich sein. Ich will doch nicht zu spät kommen. Und dann hat der Heilige Geist so sanft zu mir geredet. Aber wer gibt dir das Recht, dass du dich jetzt ärgerst? Weißt du überhaupt irgendetwas über diese Person, die jetzt vor dir fährt?
Ja.
Vielleicht hatten sie einen Unfall und haben jetzt Angst zu fahren. Mhm. Vielleicht haben sie heute Morgen eine ganz schlechte Nachricht bekommen und sind jetzt in Gedanken versunken. Oder vielleicht geht es ihnen wirklich körperlich so schlecht, dass sie jetzt einfach nicht auf den Tacho schauen. Und ich durfte das dann so Stück für Stück abgeben. Und dann die Frage, aber Herr, was kann ich jetzt tun? Ich kann das nicht abstellen. Ich möchte das abstellen, aber ich weiß nicht wie. Und der Heilige Geist dann sagte, bet für den Menschen, segne den Menschen.
Ja.
Und als ich das dann getan habe, habe ich auch gespürt, wie diese negativen Gefühle wirklich, die sind einfach abgezogen. Und ich habe das dann wirklich versucht zu lernen. Und jetzt ist es so, wenn ich heute hinter einem langsamen Autofahrer her bin, dann muss ich lachen, weil ich mich so immer wieder erinnern muss an diese Geschichte. Und es ist mir heute viel, viel leichter, mit diesen Dingen umzugehen. Leider nicht perfekt. Aber es ist viel leichter jetzt. Und ich mache das jetzt zur Praktik, wenn vor mir jemand fährt. Ja, mir gefällt es nicht, wie der fährt oder die fährt. Dann ich segne die Person, ich bete für die Person. Und das hat mir unwahrscheinlich viel geholfen.
Wow. Lernen, auf Einladung Gottes im Alltag zu achten. Finde ich super gut ausgedrückt. Meine Frau Kim ist darin ganz gut auch. Die spricht immer davon, auf Impulse zu achten, auf Intuition zu achten. Und es ist wirklich so, da verwandelt sich der Alltag auf einmal in ein ganz tolles Spielfeld, wo unheimlich viel zu gewinnen ist, wo viel zu geben ist, wo es spannend wird, wo wir auf einmal wirklich merken, was der Vater gerade tut.
Ja. Was mir dabei eigentlich so geholfen hat, ist, es gibt doch Hoffnung für uns. Und wenn es ja auch nur ein kleiner Schritt ist, aber zu merken, es ist möglich, dass Gott mich verändert. Das gibt mir dann Hoffnung auch für andere Bereiche in meinem Leben, wo ich genau weiß, da brauche ich auch noch eine Verwandlung.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Wir sprechen über Leben, wie Jesus gelebt hat, tun, was Jesus tat. Wir haben über geistliche Rhythmen gesprochen, die wie der Boden sind, auf dem dieses Jesus-mäßige Leben dann zustande kommt. Vielleicht zum Abschluss nochmal, diese geistlichen Rhythmen sind ja kein Selbstzweck an sich. Also das ist nicht der Fokus unseres Lebens mit Gott. Und dennoch formen sie ein Leben, in dem das Hereinbrechen des Himmels auf Erden dann sichtbar wird. Und zwar in mir, aber dann auch nach außen hin, in mein Umfeld. Wie bleiben denn unsere Rhythmen, unsere geistlichen Rhythmen und die Imitation dieses Lebensstils Jesu auf dieses größere Ziel des Kommens, des Hereinbrechens des Himmels auf Erden ausgerichtet?
Ich denke, wir brauchen dabei einfach Hilfe. Ich denke da an ein Gitter, an dem eine Rose hochwachsen kann. Und das ist ja das, was man dann auch als Lebensregel bezeichnet. Und das ist wichtiger, als man denkt. Dass man einfach eine innerliche Liste baut und dann unterscheidet, was ist jetzt für mich nicht verhandelbar, also non-negotiable. Was werde ich nie tun? Oder was will ich immer tun? Dass ich das dann aber auch trenne von Dingen, die sich vielleicht verändern können im Lauf des Lebens. Dinge, die mir vor 20 Jahren super wichtig waren, sind mir vielleicht heute nicht mehr so wichtig. Aber dass ich dieses Gerüst wirklich aufbaue, Schritt für Schritt, das ist auch ein langer Prozess und man wird vielleicht nie fertig damit, aber dass man einfach die Dinge ordnet. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was ist das Allerwichtigste? Und ich denke, dass das so der Schlüssel sein kann, wirklich in diesen Bereichen zu wachsen und dann auch zu erkennen, diese Praktiken, die sind jetzt nicht nur Gesetze, die ich beachten muss, sondern das sind wirklich Gewohnheiten, die mir helfen, in meiner Beziehung mit dem Vater zu wachsen.
Mhm. Wo hast du gemerkt, dass dieses Ausleben dieser guten geistlichen Gewohnheiten zu einem direkten Hereinbrechen des Himmels auf Erden geführt hat?
Das Beispiel, das ich erzählt habe von meinem Problem mit Ärger, das betrifft ja nicht nur mich, sondern es betrifft ja meine Umwelt, die Menschen, mit denen ich umgehe. Und wenn Menschen um mich herum auch eine Veränderung in mir sehen können, dann ist das ja auch ein Segen für sie. Dann ist das ja auch für sie eine Einladung, auch mit ihren eigenen Sachen umzugehen. Was mich so stark bewegt, ist, dass wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir, dass es eine Zeit gab, wo wir als Christenheit in allem geführt haben. Wir hatten die beste Architektur, wir hatten die beste Kunst, die beste Musik, wir hatten Universitäten, wir haben Krankenhäuser gebaut, wir waren wirklich führend in allem. Das sind wir heute nicht mehr. Weil wenn die Welt oder die Menschen ohne Gott auf uns, die Gemeinde Jesu, schauen, was wollen sie, was erwarten sie eigentlich von uns? Sie kommen nicht mehr zu uns wegen der Musik oder wegen unseren schönen Gebäuden. Was sie sehen möchten und was wir ihnen nicht vorenthalten dürfen, das ist die Veränderung, dass es möglich ist, dass ein Mensch sich verändert. Wir haben hier in Schweden einen Rapper, der sehr bekannt ist. Er heißt Sebastian Stakset. Alle kennen ihn hier in Schweden. Er ist der bekannteste Rapper, aber er ist auch kriminell geworden. Er wurde drogenabhängig. Er war im Gefängnis. Also ein sehr, sehr trauriges Bild abgegeben. Und dann hat er Jesus erlebt. Und er hat sich wirklich verändert. Wenn er heute auftritt, irgendwo, dann kommen die Menschen in Massen, weil sie sehen, wenn der sich verändern kann, dann gibt es für mich auch Hoffnung. Mhm. Und das ist eigentlich der Einbruch des Reiches Gottes, größer als jedes Wunder oder Heilung oder Befreiung ist wirklich so zu sehen. Ja. Es ist möglich, dass ein kaputter Mensch wieder aufgerichtet werden kann und sich verändern kann. Ich denke, dass das Allergrößte ist, worauf wir aufgefordert sind, dem Zeugnis zu leisten, dass das wirklich möglich ist.
Menschen kommen zu uns, weil sie die Hoffnung auf Veränderung wahrnehmen.
Ja.
Sehr schön gesagt. Wow, wir landen unsere Kurzserie. Eine Frage am Schluss. Was gewinnen wir, wenn wir uns auf Jesus folgen, durch Vertrautheit, Verwandlung, Verantwortung einlassen? Und was verlieren wir, wenn wir eine Abkürzung suchen?
Also der Gewinn ist nicht in erster Linie ein besseres religiöses Leben. Es geht, wie gesagt, um ein verwandeltes Leben. Der Gewinn ist, dass wir die Art von Menschen werden, die wir im Tiefsten eigentlich sein möchten. Es geht nicht um ein geistliches Programm. Es beschreibt einen Weg, anders zu werden. Und der Gewinn ist nicht, was kann ich für Gott tun, sondern ich will freier werden, ich will liebender werden. Die Abkürzung ist attraktiv. Sie versprechen Wirkungen ohne Weg, Frucht oder Verwurzelung. Aber eine Abkürzung überspringt einfach die langsame Formung unseres Herzens. Was wir möchten, ist richtig handeln, wir möchten richtig sprechen, wir möchten geistlich wirken, wir möchten innerlich umgeformt werden. Aber dieses wie er werden als Prozess, da gibt es keine Abkürzung dafür. Es geht nicht um religiöse Effizienz, sondern um ein inneres Neuwerden. Und da gibt es keine Abkürzung.
Ja. Und mir fällt der Gedanke ein, den wir am Anfang unseres Podcasts haben, die Abkürzung zu nehmen, könnte im Grunde auch heißen, unser Lebenshaus auf Sand zu bauen.
Ja, genau.
Norbert, ich bin super happy über die 3 Folgen Flow mit dir. Hat mich selber ganz neu herangeführt an das Thema Jesus folgen. Viel zum Nachdenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Gedanken habt, Ideen habt, auch wenn ihr widersprechen wollt, freuen wir uns, von euch zu hören. Schreibt uns per Mail an flow@vineyard-dach.net. Wir antworten und wir nehmen eure Impulse gerne auf in die nächsten Folgen. Am Schluss, Norbert, wie auch bei den letzten beiden Sessions, 3 Fragen zum Tieftauchen für die Hörerinnen. Ich stelle die Frage vor, dann würde ich dich bitten, einen Kommentar zu geben und ich selber würde auch was sagen zur Frage. Erste Frage: Welcher geistliche Rhythmus könnte dir in den nächsten 3 Monaten helfen, enger mit Jesus zu werden? Norbert:
Ich möchte weiterhin wachsen im Gebet. Ich möchte, dass es natürlicher wird in meinem Leben, dass ich mich selbst nicht dazu überwinden muss oder zwingen muss, sondern dass es einfach mehr und mehr aus meinem Leben fließt. Das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche. Und ich weiß, dass das auch eigentlich das ist, was mich schlussendlich enger mit Jesus zusammenbringt.
Für mich, denke ich, ist das Schreiben in meinem Tagebuch wieder angesagt. Ich habe das in den letzten Monaten vernachlässigt und das ist sicherlich die Quelle, wo ich am meisten gutes, sauberes Jesuswasser gefunden habe in den letzten Jahren. Also Tagebuch schreiben, große Erinnerung hier für mich. Zweite Frage: Welcher geistliche Rhythmus von Jesus fühlt sich für dich gerade anziehend an und welcher eher herausfordernd?
Ja, das ist eigentlich beides das Gleiche für mich. Wenn ich Jesu Leben betrachte, dann merke ich, dass er wirklich im Wort gelebt hat. Mhm. Also als er von Satan angefochten wurde, hat er geantwortet mit dem Wort. Was ich vermisst habe in meinem Leben, ist, dass ich eigentlich nie Schrift auswendig gelernt habe. Ja, gewisse Verse kann jeder auswendig. Aber wir haben ja Zugang zur Bibel, so viel wir möchten. Und ich habe das nie ernst genommen, wirklich längere Schriften dann wirklich auswendig zu lernen. Und wenn dann die Situation auftaucht, wo ich dann innerlich suche, wo steht das oder was sagt jetzt Gott dazu, dann ist es manchmal nicht da, sondern ich muss dann erst wirklich googeln oder irgendwie suchen, wo steht das jetzt genau. Und das ist für mich anziehend, aber es ist auch herausfordernd, weil es jetzt vielleicht in meinem Alter nicht mehr ganz so leicht ist, längere Verse auswendig zu lernen, aber das ist etwas, was mich anzieht.
Mhm. Ja, für mich ist es im Grunde auch ein Punkt, der beides ausmacht. Ich denke, es ist das Zufriedensein, eine Zufriedenheit finden, ein Geklärtsein mit sich selbst, aber auch mit Gott, zu merken, es ist gut, wie es ist. Das fühlt sich für mich super anziehend an, also in einen inneren Frieden zu kommen. Und gleichzeitig fordert mich das auch total heraus, weil ich bin ein Improver. Ich möchte, dass Dinge immer wachsen, immer sich mehr formen. Und gerade im Moment wünsche ich mir große Veränderung und eben nicht ständig auf dieses Drängen zu gucken, was noch alles anders werden muss, sondern in die Zufriedenheit zu kommen mit dem, was an Guten da ist. Dritte Frage. Mit wem könntest du über den Dreiklang dieses Flows ins Gespräch kommen? Wer sind deine Verbündeten im Sein, Werden und Tun?
Ja, das ist eigentlich leicht für mich zu antworten. Wir haben im Augenblick in der Gemeinde dieses Thema angebaut und wir praktizieren das dann auch in unseren Hauskreisen, dass wir uns darüber austauschen, einander ermutigen und dass das einfach ein Hauptthema geworden ist im Augenblick. Und das freut mich natürlich sehr.
Sehr schön. Ja, ich denke, bei mir wäre es auch mein kleines Haustreffen, was wir haben. Wir treffen uns hier so alle zwei Wochen am Sonntagabend bei uns mit ein paar Freunden. Und das ist ein guter Ort, über das Thema zu sprechen. Außerdem ist Kim, meine Frau, für mich auch immer ein spannender Austauschpartner bei diesen geistlichen Themen. Genau, liebe Hörerin, nehmt doch diese drei Fragen mit, überlegt, ob ihr die für euch beantworten wollt und vor allen Dingen die dritte Frage, vor allen Dingen an die, die jetzt alle drei Folgen gehört haben, stellt die Thematik doch jemand anders vor, ladet ihn ein, mit in das Jesus-Folgen, wie wir es vorgestellt haben, hineinzukommen, verbündet euch, denn gemeinsam macht der Weg mehr Spaß. Superschön, Norbert. Wie auch bei den letzten beiden Folgen, sprich doch bitte ein Gebet, einen Segen zum Abschluss für uns und unsere Hörerinnen.
Hm. Ja, Vater, wir sehnen uns nach deiner Gegenwart mehr als nach dem Essen und Wasser, das unser Körper braucht. Wir sehnen uns wirklich, dich tiefer zu erleben und kennenzulernen. Und Herr, wir danken dir für deine Geduld, für deine Gnade. Und wir bitten dich einfach, Herr, dass du kommst mit diesen Einladungen, dass wir sie erkennen und dass wir sie akzeptieren und dass wir dir eine Antwort geben. Ja, ich möchte jetzt in diesem Bereich wirklich eine Verwandlung erleben. So, Herr, wir geben uns dir hin und wir danken dir für deine große Liebe.
Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und war im Flow mit meinem Freund Norbert Bauer aus Schweden. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Frühlingsanfang. und bleibt im Flow des Jesus-Folgens. Bye, bye!